Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Träumen Sie nicht mal davon. Sie wird Ihnen den Verstand rauben. Imagine me and you.
Ich schwöre vor Gott, sie zu lieben und zu ehren. Jede, die sie sein mögen. Ganz bestimmt jede.
Raten auf Bojangles, eine völlig durchgeknallte französische Liebesgeschichte, eine Tragikomödie, denn alle Komik wird hier immer grundiert von sehr ernsthaften Tönen. Wir haben außerdem noch einen Katastrophenfilm aus Frankreich im Angebot, eine wahre Geschichte, Notre Dame in Flammen, die große Katastrophe, bei der fast das gesamte mittelalterliche Kunstwerk, die große Kathedrale, abgebrannt wäre. Gleich die erste halbe Stunde ist also unserem filmliebenden Nachbarland gewidmet, den Franzosen. Allerdings gute Tragikomödie können auch die Deutschen. Wir haben den Film Nicht ganz koscher in der zweiten Stunde. Ein Film, der große Gegensätze vereint im Licht der gleißenden Sonne in der Wüste Sinai. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 12 Uhr mittags, zwei Stunden Kino im Radio. Und wir beginnen mit dem Black Seeds, Let the Sunshine Through. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Beginnen wir mit dem ersten Film aus Frankreich, Notre Dame in Flammen. Das ist ein Film von Jean-Jacques Annaud. Erinnert an einen Tag, an den sich sicherlich viele erinnern werden. Ich jeweils ganz genau. Es war der 15. April 2019. Kurz nach 19 Uhr brach im Dachstuhl von Notre Dame von Paris ein Brand aus. Und das schockte nicht nur die Franzosen, sondern die ganze Welt hielt den Atem an. Es bestand ja damals die reale Gefahr, dass die gesamte Kirche, diese Ikone auch der abendländischen Kultur, den Flammen zum Opfer fällt. Drei Jahre später nun ist dieser Brand Stoff für einen spektakulären Spielfilm. Oscar-Preisträger Jean-Jacques Annaud kennen wir bestens von so epischen Filmen wie Der Name der Rose oder aber Duell Enemy at the Gates, übrigens hier in Babelsberg gedreht. Diese Filme hat er inszeniert und trotzdem kommt dieser neue Film Notre Dame in Flammen in Deutschland nur auf DVD oder Blu-ray oder eben als Video on Demand heraus. Jörg Taschmann, den ich erstmal herzlich grüße. Hallo, hallo.
Grüß dich, Knut.
Hat sich diesen Film für uns angesehen und kann uns erstmal beschreiben, was für einen Blick wirft Annaud auf diese dramatischen Ereignisse?
Also es beginnt erstmal ganz beschaulich, wie so an einem ganz normalen Arbeitstag, an dem verschiedene Arbeiter einfach ihren Dienst beginnen. Jemand ist auch ganz neu und muss eben aufpassen, ob irgendwas nicht funktioniert, wird eingewiesen, wie der Alarm funktioniert. Die ersten Touristen werden hereingelassen und alles soll erstmal so scheinen, als sei es ein ganz besonderer Tag. Und das ist dann natürlich die klassische Dramaturgie, denn die Musik wird langsam dramatischer, es ertönt ein erster Fehlalarm und dann legt Jean-Jacques Annaud gleich verschiedene Pisten, was alles den Brand ausgelöst haben könnte. So sehen wir unachtsame Arbeiter, die dann auch mal Zigarettenstummel achtlos wegwerfen. Aber im Dachstuhl bei Arbeiten, im morschen Gebälk glühen auch elektrische Drähte, die Funken schlagen. Also es gibt verschiedenste Theorien. Die Musik steigert sich bedrohlich und es wird ein kleiner Flammenherd, aus dem ein Brand im Dachstuhl neben dem Hauptgebäude eben erwächst und schnell überschlagen sich die Ereignisse. Die Feuerwehr rückt aus, kommt nicht durch die Straßen Paris durch. Und Jean-Jacques Annaud hat dem französischen Kinozuschauer so einen kleinen Werbeclip gedreht und gesagt, was er da genau vorhatte.
C'est un film que j'ai adoré faire parce que il y a beaucoup d'émotion en vérité. Il y a du spectacle. Je ne m'intéresse pas aux causes de l'incendie. Ce que je raconte, c'est le sauvetage.
Ich habe diesen Film sehr gerne gemacht. Er hat viele Emotionen, viel Action. Dabei interessiert mich nicht, warum der Brand ausgebrochen ist. Ich erzähle von der Rettung und der Nacht, in denen es diesen Frauen und Männern gelang, das Bauwerk zu retten.
Jörg, setzt Annaud jetzt bei diesem Film so auf diese klassische Dramaturgie des Katastrophenfilms, den wir hinlänglich kennen und wo wir auch wissen, wo es lang geht und wie das gemacht wird?
Na, einerseits setzt er schon auf diese Dramaturgie, was ein bisschen erstaunlich ist. Er erinnert so an Katastrophenfilme, die die Amerikaner so in den 70er Jahren gedreht haben, aber eben nicht nur. Man sieht auch viele dokumentarische, authentische Aufnahmen, die damals gefilmt worden sind von Profis, von Amateuren. Und der Vorteil ist, durch diese dokumentarischen Bilder ist man als Zuschauer mittendrin. Der Nachteil ist, man stellt sich viel zu oft die Frage, welche Bilder sind hier echt und was ist noch Fiktion? Das lenkt dann von der Geschichte ab, die er uns eigentlich auch die Sicht der Feuerwehrleute zeigen wollte.
Jetzt ist er immer ein Filmemacher gewesen, der mit großem Aufwand große eben inszeniert hat, habe ja schon einige genannt, dabei oft oft übrigens auch auf Englisch gedreht hat. Ich denke an Filme wie Der Name der Rose oder den großartigen Naturfilm Der Bär. Ist das jetzt, also Notre Dame in Flammen, der Versuch, vielleicht so etwas zu machen wie Hollywood-Kino auf Französisch?
Also man muss dazu sagen, es ist der erste Film, den Jean-Jacques Annaud auf Französisch dreht seit 40 Jahren. Das ist natürlich schon mal eine große Sache. Aber er erinnert dann stilistisch zu sehr erstmal so an Oliver Stone und World Trade Center. Also viel Drama, viel Heroismus. Er will wirklich um jeden Preis spektakuläres Kino für die große Leinwand machen. Stilisiert diese Feuerwehrmänner und Frauen sehr hoch. Und dann sehen wir eine sehr fotogene, sehr hübsche junge Feuerwehrfrau beispielsweise als Alltagsheldin. Und leider ist Jean-Jacques Annaud nicht wirklich eine echte Story eingefallen für diese fiktionale Ebene und die dokumentarischen Aufnahmen des Brandes wirken spektakulärer als die mit sehr viel Aufwand nachgedrehten Spielfilmszenen. Im Finale wird es dann sehr dramatisch. Er setzt auf ein Himmelfahrtskommando, benannt aus freiwilligen Feuerwehrmännern, die ihm auch ihr Leben riskieren, und diese Helden sollen dann die totale Einsturzkatastrophe verhindern. Parallel dazu wird gesungen und gebetet. Das wird dann meiner Meinung nach ein bisschen zu kitschig und zu religiös. Und so endet ein Dokudrama, das immer mehr zum Katastrophenfilm wird, mit zu viel Pathos und religiösem Kitsch. Bisschen schade, denn es ist kein schlechter Film, es ist ein guter Unterhaltungsfilm, eben nicht durchgehend überzeugend. Und ganz ehrlich, mit Tieren kann Annaud besser. Das hat er in Der Bär bewiesen, das hat er aber auch in Der letzte Wolf ganz gut bewiesen.
Jörg, jetzt kommt der Film also bei uns gar nicht in die Kinos, sondern gleich auf DVD heraus. Wie erfolgreich lief er denn in Frankreich?
In Frankreich hatte der Film 800.000 Zuschauer. Das klingt erstmal nach einer Menge, aber wenn man sieht, dass dieser Film 17 Millionen gekostet hat, hätte der in etwa 5 oder 6 Millionen machen müssen. Er hat also wirklich nur ein Drittel seiner doch sehr hohen Kosten erstmal wieder eingespielt. Und in Deutschland funktionieren solche Filme eben nicht so wirklich, weil in den Multiplexen, wofür der Film eigentlich geeignet wäre, da sieht man sich mehr so Hollywood-Sachen an und vielleicht auch mal eine deutsche Komödie, aber eben keine französischen Blockbuster. Und Frankreich, wir wissen das, was wir aus Frankreich hier sehen, ist immer Arthouse. Selbst Monsieur Claude ist Arthouse, obwohl es eigentlich Mainstream ist. Und dann glaube ich auch, dass der relative Misserfolg des Films in Frankreich den deutschen Verleiher eher dazu bewogen hat, den Film also fast gar nicht im Kino zu zeigen. Der lief nur in München auf dem Filmfestival, dann mal kurz an zwei bayerischen Kinos. Trotzdem finde ich es ein bisschen feige. Der Film gehört auf die große Leinwand und da entfaltet er auch seine richtige Wirkung.
Wir aber können ihn in Deutschland also nur auf DVD und Blu-ray sehen oder als Video on Demand. Notre Dame in Flammen, das war der erste französische Film, den Jörg uns heute vorgestellt hat. Gleich stellt uns einen weiteren französischen Film vor. Das ist dann allerdings eine Tragikomödie und die hat den merkwürdigen Titel Warten auf Bojangles, eine Anspielung natürlich auf das berühmte Lied von Marianne Williams. Und das hören wir jetzt auch erstmal. Nach dem spektakulären Katastrophenfilm aus Frankreich folgt nun also Star-Kino aus unserem Nachbarland. Warten auf Bojangles heißt ein neuer Film mit Virginie Efira und Romain Duris, also sehr bekannte Schauspieler. Die beiden spielen ein sehr schillerndes, ungewöhnliches Paar, das sich überhaupt nicht um Konventionen schert. Ein Film von Régis Ronsard, der hat vor fast 10 Jahren die sehr schöne Komödie gemacht, Mademoiselle Populaire, über Sekretärinnen. Da erinnere ich mich gut dran. Das war so leicht Bonbonfarben eingefärbt, so ein sehr schöner Film über einen Sekretärinnenwettbewerb. Lieber Jörg, jetzt sag uns aber bitte, um was geht es jetzt in diesem neuen Film Warten auf Bojangles nach dem Song, den wir eben gehört haben?
Ja, du hast es schon ganz schön selber gesagt, dieser Mademoiselle Populaire, der hatte eben sowas Poppiges, sowas Retromäßiges, aber sehr angenehm Nettes. Und hier in diesem neuen Film, der in den 50er Jahren erstmal einsetzt, ist Georges, gespielt von Romain Duris, so ein Hochstapler, der sich immer auf die Partys der Reichen und Schönen einschleust, ihm was anderes erzählt, dann setzt er einen Akzent auf und sagt, er sei der Nachfahre von Dracula aus Rumänien. Alten Damen erzählt er dann, er kann besonders tolle Harpunen bauen. Jedem erzählt er sozusagen oder jeder, was sie hören möchte. Und als er dann auffliegt, schnappt er sich einfach die exzentrisch tanzende Camille, klaut sie ihrem reichen Gönner und Beschützer vor der Nase weg und flieht mit ihr. Sie rennen in eine leere Kirche, geben sich so privat das Ja-Wort, da ist kein Priester, haben auch gleich mal Sex am Altar. Und am nächsten Morgen ist Camille auch schon wieder verschwunden. Und George muss sie suchen und erfahren, dass sie sich auch gerne mal anders nennt und immer so ein Leben auf der Überholspur liebt, dass sie sich aber eigentlich nie leisten kann.
Jörg, das Ganze, also du hast es gesagt, beginnt in den 50er Jahren, setzt wieder wieder auf opulente Bilder. Ist offensichtlich ziemlich durchgeknallt. Glaubt man denn diese märchenhafte Geschichte?
Also ich finde, das hat zunächst so was wohltuend Anarchistisches. Denn Georges und Camille lehnen auch als Eltern, da haben später ein Kind, alle Konventionen ab. Und ihr Sohn Gary wird in der Schule dafür gemobbt, wenn er den Schülerinnen und Schülern erzählt, bei uns zu Hause gibt es jeden Tag Party. Meine Eltern, die schmeißen die Briefe immer auf einen großen Haufen. Die werden auch nie geöffnet. Das sind meistens übrigens Mahnungen. Aber die Gesellschaft lässt sich auf solche luxuriösen Aussteiger eben nicht ein, wenn Camille und George sind pleite, machen Schulden, aber sie wollen auf ihre Extravaganz und auf ihre Freiheit irgendwie auch nicht verzichten. Und dann legt sich so ein düsterer Schleier über die Handlung, denn Camille wird immer depressiver, auch selbstzerstörerischer, und George und Gary versuchen sie dann zu beschützen, wenn sie zum Beispiel nackt durch die Straßen rennt.
Eine Gratwanderung, die ja glaubwürdig sein muss, damit man diesem Film folgt und damit man auch diese Genre annimmt. Das scheint ja doch so eine Art Melodram zu sein.
Na, es ist ein Film, der vielleicht erstmal so in den 50er und 60er Jahren angesiedelt ist, auch wegen der Schauwerte natürlich, aber wirklich so over the top. Also das ist ein Märchen, das ist eine Komödie, das ist eine Satire, ein Melodrama und Drama und alles in einem und wechselt so ziemlich rasant von einer Stimmung in die andere, bleibt dabei aber immer überhöht. Also da ist ein Film, der entzieht sich einem gewissen Realismus, der will nicht wirklich sozial oder gesellschaftlich verankert sein, und dennoch ist es ein Film, der mich wirklich berührt hat.
Liegt sicherlich auch an diesen beiden großartigen Schauspielern, Stars in Frankreich, Romain Duris und Virginie Efira.
Die sind wunderbar, weil beide können verschiedene Facetten sehr schön spielen. Emotional sein, vielschichtig sein. Also Virginie Efira ist einmal wirklich die durchgedrehte Diva, aber dann auch eine sehr verletzliche Frau. Und Romain Duris ist wunderbar als Hochstapler, wunderbar, wenn er angibt, wenn er das Leben genießt, aber er kann ihm auch ernsthaft sein, wenn er dann merkt, der Frau geht's nicht gut. Dann gibt's noch einen dritten im Bunde, den müssen wir nennen, Grégory Gadebois. Das ist der Gönner aus der Anfangsszene, der wird Familienfreund, wird immer nur Mistkerl genannt. Den kennen wir ja auch aus à la carte. So muss großes Kino sein. Ungewöhnlich, hochemotional, lustig und traurig, mit Mut zum erzählerischen Risiko und natürlich mit wunderbaren Darstellungen und einem wunderbaren Song, Mr. Bojangles.
Warten auf Bojangles, zwei französische Filme für uns vorgestellt und gesehen von Jörg Taschmann. Einmal das große Katastrophen-Epos Notre Dame in Flammen und dann die Tragikomödie Warten auf Bojangles. Vielen Dank dir, Jörg. Sag uns nochmal den französischen Originaltitel, denn die Franzosen sagen auf keinen Fall Bojangles.
En attendant les Bojangles.
Ich danke dir, Jörg.
Mach's gut. Tschüss, Klo.
Alle Welt sprach vom Rock, den Brad Pitt bei der Premiere vom Bullet Train im glühend heißen Berlin trug. Und man muss es ganz klar sagen, er stand ihm hervorragend. Wie nun aber ist der Film? Der ist ja nun gerade angelaufen in den deutschen Kinos. Bullet Train, der Film in diesem Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen. Jetzt also ist er zu sehen und gleich reden wir darüber. Nach Prince, der übrigens auch alles tragen konnte. Little Red Corvette.
Dear Creek International Business Solutions, was kann ich für Sie tun?
Ich bin bereit.
Das ist großartig, Ladybug.
Ladybug?
Dein neuer Deckname.
Radio 1, vor vormittags, das Filmmagazin, und wir starten heute mit einem ganz großen Star. Brad Pitt in seiner neuesten Rolle in Bullet Train, ein Film, der fast komplett in einem Zug spielt, und damit wäre die Handlung im Wesentlichen auch schon zusammengefasst und beschrieben. 11 Auftragskiller unterwegs von Tokio nach Kyoto, keiner weiß am anderen, jeder hat einen Auftrag und es wird gemetzelt, was das Zeug hält. Die haben ja alle die gleiche Jobbeschreibung und kommen sich da total in die Quere. Regie geführt hat David Leitch, Co-Regisseur von John Wick, Regisseur von Deadpool 2 und von Atomic Blonde. Meine Kollegin Anna Wollner, die ich herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Hatten wir etwas voraus. Wir haben zwar beide diesen Film gesehen, aber du, Anna, hast noch mit David Leitch gesprochen und hast auch Brad Pitt erlebt in der Pressekonferenz. Und wenn ich jetzt auch schon mal so grob umrissen habe, worum geht es denn etwas genauer, das kannst du jetzt sagen. Vor allem, wen Brad Pitt spielt.
Pitt spielt den etwas leicht vertrottelten Auftragskiller Ladybug, der eigentlich diese ganz simple Aufgabe hat. Im Bullet Train, diesem Hochgeschwindigkeitszug, soll er einfach nur einen Koffer klauen. Also seine Auftraggeberin, die hat er am Handy, im Ohr. Kein großes Ding, rein, raus, fertig. Eigentlich. O-Ton.
Verlass den Zug.
Hab meine Station verpasst.
Wieso?
Kennst du noch die zwei Psychos vom Bolivienjob?
Die Zwillinge?
Nicht sicher, ob sie Zwillinge sind. Ich bin nicht der Einzige mit einem Job hier im Zug.
Die Zwillinge, gespielt vom weißen Aaron Taylor Johnson und dem schwarzen Schauspieler Brian Tyree Henry, sind ein bisschen wie dick und doof. Es gibt noch die Wespe, ein unschuldiges Schulmädchen, einen Vater, der seinen Sohn rächen will, einen durchgeknallten Mexikaner namens Wolf, um nur ein paar zu nennen. Und wenn die alle zusammen oder einzeln aufeinandertreffen, wird's wild, egal ob im Speisewagen, Ruheabteil, Familienabteil oder Großraumwagen. Alle gehen sich gegenseitig an die Gurgel mit Fäusten, mit Säbeln, mit Schlangengift oder auch ganz simpel mit Pistolen.
Anna, jetzt habe ich mich immer gewundert, ein Film, der so ein Tempo hat. Nicht? Es geht ja um Tempo, es geht um Reisen, unterwegs sein, also auch um das Durchbrechen von Fahrplänen, hat in meinen Augen überhaupt kein richtiges Timing. Also das hat mich so gewundert bei einem Regisseur, der auch Action-Spezialist ist. Der Film zerfasert für mich, es bleibt ein Interesse auf der Strecke, um auch in diesem Bild zu bleiben, also an den Figuren, an der Story. Irgendwann interessiert mich das überhaupt nicht in einem Film, der nebenbei bemerkt, auch viel zu lang ist.
Das mit dem zu lang, da würde ich noch mitgehen. Bei dem Rest muss ich dir so ein bisschen widersprechen, weil für mich ist David Leitch wirklich ein Meister seines Faches. Der war selbst Stuntman, da hat er 97 auch Brad Pitt kennengelernt, als er ihn bei Fight Club gedoubelt hat. In Atomic Blonde, ich weiß, den Film magst du genauso wenig wie Bullet Train, da gibt's diese Treppenhaus-Szene, in der Charlize Theron im Alleingang ohne Schnitt gefühlt den halben KGB auslöscht. Und Leitch, der hatte hier eine Carte Blanche. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch, ist aber eben kein großes Franchise, noch nicht, sondern wirklich eine Originalgeschichte. Und für ihn war das so eine Art Freifahrtsschein in der Inszenierung, den er voll und ganz ausschöpft.
So I could really express myself as an artist.
Ich konnte mich hier als Künstler voll und ganz austoben. Ich liebe harte Genrefilme, Filme von Akira Kurosawa. Er zum Beispiel hat es geliebt, wenn Blut gespritzt ist. Oder nehmen wir den Film Old Boy. Die harte Gewalt in dem Film hilft es, die Figur zu definieren. Was den Komödienbereich angeht, bin ich absoluter Amateur. Ich habe mir an Deadpool 2 die Zähne ausgebissen. Aber hier kann ich jetzt alles zusammenwerfen, was ich am Kino liebe. Ich
denke, das ist ein Blend von allen Dingen, die ich wirklich im Cinema liebe.
Es sind schräge Figuren wie Ladybug. Natürlich ist es diese funkige Musik, so hyperstilisierte Gewalt, zynische Sprüche in der neon ausgeleuchteten Enge des Zuges. Aber das hat für mich im Großen und Ganzen schon ganz gut funktioniert.
Jetzt hat mir wiederum ganz gut gefallen die Besetzung. Das muss ich schon sagen. Also ich finde, all die Schauspieler und Schauspielerinnen, die du auch schon genannt hast, machen ihre Sache wirklich sehr, sehr gut. Der Film ist starbesetzt bis in die kleinsten Nebenrollen übrigens. Sandra Bullock am Telefon zu hören, auch am Schluss kurz zu sehen. Channing Tatum ist ein Fahrgast. Michael Shannon ist der weiße Tod und dann eben noch Brad Pitt als sehr interessanter, müder Killer. Also er ist ja ein Mann mit so einer gewissen Melancholie und auch immer lässig cool.
Ja, es ist aber eine andere Coolness als noch als Stuntman Cliff Booth in Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel. Er bringt hier diese Trotteligkeit mit, dieses Sinnieren über das Schicksal und das Leben. Und das ist auch, was ihn auf der Pressekonferenz vorletzte Woche in Berlin beschäftigt hat.
Wir sind alle auf irgendeine Weise Agenten des Schicksals. Ich neige dazu, das zu glauben. Aber ich ringe da viel mit mir selbst, wie viel am Leben Schicksal ist, dass wir Puppen in einem größeren Spiel sind und wie viel persönlicher Wille.
Wir sind Puppets in einem größeren Spiel oder wie viel ist persönlicher Will.
Gedreht wurde der Film während des ersten Lockdowns auf einer Soundstage, quasi in Quarantäne, abgeschottet von allen anderen. Pitt, einer von vielen, die sich hier schon so ein bisschen ergänzen. Und es sieht so aus, als seien die Dreharbeiten für alle ein großer Spaß gewesen.
Schön, dass Sie alle Spaß gehabt haben, Anna. Ich finde, dass der Film auch seine Originalität, die er durchaus in manchen Szenen hat, auch so bewusst ausstellt. Das ist so ein Zeigen der Instrumente. Seht her, in jeder Sekunde, ich drehe gerade einen Kultfilm und ihr habt es gefälligst auch zu begreifen. Ich habe es offensichtlich nicht so ganz begriffen und frage mich tatsächlich, wenn so ein Film dann dabei rauskommt. Übrigens stört mich dann auch, weil ich gerade in diesen Zeiten diese ausgestellte Gewalt, das hast du auch schon angesprochen, also es ist dann schon sehr brutal, was da passiert. Also ich war dann an irgendeinem Punkt ziemlich raus aus diesem Film.
Also mit diesem Kultfilm, ja, der Film wirkt halt schon so ein bisschen, als hätte man Drehbücher von Guy Ritchie und Quentin Tarantino in den Mixer geworfen. Mhm. Das ist natürlich schnell und überdreht und dann aber noch dieses Absurde, ja eigentlich als rasendes Kammerspiel im Zug. Ich fand es manchmal wirklich grandios, manchmal ein bisschen überambitioniert, manchmal ein Ticken zu lang, aber alles in allem habe ich mich echt gut unterhalten gefühlt.
Und so wird sicherlich auch vielen anderen Leuten gehen. Der Film läuft jetzt im Kino, also Brad Pitt in der Hauptrolle nach einer langen Pause. Übrigens ist er wieder im Kino zu sehen. Bullet Train, das 9-Euro-Ticket gilt da leider nicht, Anna. Da müsste man schon etwas mehr bezahlen, aber so viel mehr kostet eine Kinokarte ja auch nicht. Vielen Dank dir, Anna. Tschüss.
Sehr gerne.
Wir wollen reden über einen deutschen Film, der als Komödie angekündigt wird, wobei ich finde, diese Genrebezeichnung Komödie, die macht sich zu leicht, weil der Film hat sehr viele Facetten und der komödiantische Anteil, der ist da, aber er ist für mich gar nicht so bestimmt. Bestimmt ist für mich eine Lebensreise, die alles verändert, wo am Schluss die Menschen neu herauskommen aus dieser Reise durch die Wüste, die mit fantastischen Bildern gezeigt wird. Und der Titel, nicht ganz koscher, verweist tatsächlich vielleicht auf eine komödiantische Erzählweise. Ich war dann ganz angenehm überrascht davon, dass der Film doch einen ganz anderen Ton anschlägt und freue mich sehr, dass Sie beiden Töpfer dieses Films heute bei uns sind. Peter Keller und Stefan Sarrazin. Erstmal herzlich willkommen. Hallo, hallo.
Hallo, hallo Knut.
Und dieser Film, der uns ja erzählt von einer ungewöhnlichen Reise auch, ein Roadmovie ist es ja in der Tat, durch die Wüste. Dieser Film führt uns nach Israel, führt uns aber auch nach Ägypten, nach Alexandria. Er ist sehr weltumspannend. Und dazu müssen wir erstmal kurz erklären, ein Jude, ein Moslem sind unterwegs. Wie ist diese Geschichte, diese Lebensreise, die ja existenziell ist? Es geht hier wirklich um Existenzen, auch um die Existenz der jüdischen Gemeinde in Ägypten, in Alexandria. Wie ist diese Geschichte zu euch gekommen? Soweit ich weiß, ist das auch eine lange Reise.
Ja, das waren mittlerweile fast 2 Jahrzehnte, darf man gar nicht sagen. Es ist auch nichts, worauf ich jetzt persönlich sehr stolz bin, aber das könnten ja eigentlich Kinder sein mittlerweile. Jetzt ist halt der Film das Kind. Das begann im Grunde genommen so Anfang der 2000er im Sinai, ich bin der Stefan Sarrazin, der mit einem Film, den ich in Deutschland mal gemacht hatte, der nicht so gut funktioniert hat, das war was sehr Persönliches und da ging es um Doppelselbstmord, Nietzschewo, vielleicht sagt das dir was, haben nicht viele gesehen, das war ein Flop, also jedenfalls kommerziell und da musste ich in die Wüste gehen, also ich habe mich zurückgezogen, meine Wunden zu lecken sozusagen und habe dort einen Beduinen kennengelernt namens Adel und ein Boot in der Wüste gesehen, das No Name Restaurant hieß. Und das ist der eigentliche Titel des Films, der auch eigentlich passender wäre, der aber, wie man uns sagte, nicht so, sag ich mal, publikumsverträglich ist. Deswegen nicht ganz koscher. Und dieser Beduine hatte eine sehr, sehr milde Einstellung gegenüber den Juden im Besonderen, was mich sehr verwundert hat. Das kannte ich so nicht aus der Ecke. Und ich habe mir dann damals sozusagen überlegt, wie man das in eine Geschichte packen könnte, zusammen mit diesem Boot und bin da mehrere Jahre immer wieder hingefahren. Ich habe mit Peter, den Peter kannte ich seit 2005, wir haben uns in Tiburon auf dem Festival kennengelernt, wo wir beide unseren Film hatten und habe mich mit ihm dann so drüber unterhalten und Peter kam dann 2007, glaube ich, war das, also an Bord und wir sind dann gemeinsam nochmal dahin gefahren in die ganze Ecke, haben sehr viel recherchiert, sehr viel gelesen und so weiter und so fort und daraus entstand dann 2009 das Buch, was wir in der Wüste geschrieben haben, in 40 biblischen Tagen, wirklich, in Sinai, mit einem Beduinen, der uns mit uns so, naja, so mit Essen versorgt hat, sagen wir mal. Ja, das war's. Und dann haben wir Lola gewonnen, 2011, bestes deutsches Drehbuch und dachten, alles wird jetzt gut, aber das war nicht so.
Dann dauert's nochmal 10 Jahre. Aber manchmal ist es auch gut, wenn so eine Geschichte reift. Vielleicht nicht ganz so lange, 20 Jahre müssen es vielleicht nicht sein, aber es ist ganz gut, dass man merkt, dass da jedes Detail genau durchdacht wurde, dass jedes Detail in der Geschichte auch stimmt, die auch durchaus vertrackt ist, Peter. Wir werden die auch gar nicht in Gänze erzählen, aber wir können vielleicht erzählen, was tatsächlich verbunden jetzt mit diesem großen Wunsch, die Gemeinde zu erhalten in Alexandria, da an Reisetätigkeit in Bewegung gesetzt wird. Weil da kommt ja dann der junge Mann immerhin aus New York, kommt dann dorthin.
Ja, also unser Ben kommt gerade aus Jerusalem an, soll offiziell die Torah-Schule beenden, aber eigentlich soll er verheiratet werden endlich, weil er schon so ein Überbleibsel ist. Und er nutzt die erstbeste Gelegenheit, nämlich die Aufgabe, nach Alexandria zu reisen und da den 10. Mann für Pessach zu geben, damit eben die Gemeinde nicht an den ägyptischen Staat fällt. Und und er strandet allerdings in der Wüste Sinai, wo ihn dann der Einzige, der vorbeikommt, nämlich der Beduine Adel, aufgreift. Und dann eigentlich geht's dann um die beiden, wie die sich kennenlernen, wie sie sich erstmal belauern. Und dann doch sich nahe kommen und sehr viel mehr möchte ich nicht verraten.
Also es ist ein orthodoxer junger Mann, ein orthodoxer Jude aus dieser Gemeinde, kommt zusammen mit dem Beduin und was ich jetzt eben so schön finde an dem Film ist, wie viel Zeit ihr euch nehmt, die beiden in der Wüste zu erzählen. Das ist ja dann über lange Zeit, man kann es nicht sagen, ein Kammerspiel, weil es ist halt die Wüste. Aber es ist schon so, es ist ganz konzentriert auf das Verhältnis der beiden und dafür nehmt ihr euch viel Zeit und gebt den beiden Figuren auch viel Raum. Das ist ja auch eine Entscheidung, gerade bei einer Komödie dann zu sagen, wir konzentrieren uns auf das, was zwischen den beiden passiert.
Ja, man kann schon sagen, dass es ein Kammerspiel in der Wüste ist. Die Wüste war für uns aber auch immer der dritte Charakter sozusagen. Das ist ja sehr wichtig. Im Judentum gibt es ja den Begriff der Shechina, was so die Art Gottesgegenwärtigkeit in allem ist. Und das wollten wir in der Wüste ein bisschen darstellen. Das ist uns, glaube ich, nur bedingt gelungen, weil wir so wenig Zeit hatten. Also die ganzen schönen Einstellungen, die wir gedreht haben, das sind auch alle, die wir hatten. Also wir haben
und alle im Film, aber das sind toll.
Drin. Die sind wirklich alle drin. Und die Wüste sollte natürlich auch ein bisschen so ein Gegenpol sein zum Anfang und zum Ende. Also man kommt tatsächlich, ja, es gibt ja auch dieses Voice-Over am Anfang, das so ein bisschen beschreibt, dass die Wüste einen verändert und dass derjenige, der man war, zu dem wird, der man ist. Ja, das klingt jetzt vielleicht banal, ist es aber nicht. Also es ging eigentlich, glaube ich, jedem von uns auch beim Schreiben, und wir waren ja so oft dort sozusagen, es ist tatsächlich was einen verändert, wenn man so lange ohne praktisch Sinneseindrücke im Grunde genommen ist. Und das ist nicht umsonst, dass da auch Leute in die Wüste gegangen sind, weiß ich nicht, Antonius und wer es alles war, da gab es ja so einige. Jesus, den habe ich auch schon mal gehört, genau.
Also das ist ein Ort für Prophezeiung. Man versteht, wenn man das erste Mal dort ist, dass da Menschen eben auf große Visionen kamen, auf große religiöse Visionen, die er auch miterzählt. Aber was ich eben nochmal betonen möchte, ist, was passiert zwischen diesen beiden? Wie habt ihr es auch entwickelt im Buch und im Spiel dieser beiden Schauspieler, die sich ja darauf einlassen, auf dieses Spiel? Und das ist nicht von vornherein irgendwie, dass man schon ahnt, boah, da werden alle Widersprüche aufgelöst. Die Widersprüche sind ja da und die sind sehr vielfältig.
Ich glaube, es war uns ziemlich schnell klar, dass wir einen sehr feinen Humor haben wollen, der auch über lange Strecken eben nonverbal passiert. Also die beiden, die sich beobachten, die sich langsam belauern. Der Wortwitz dieser wenigen Worte ist auch sehr spärlich gesetzt, und das macht für uns, glaube ich, auch den Charme aus, dass man auf eine sehr lakonische Art dann doch diese Art von Witz erzeugt, weil vor allem man dabei bemerkt, dass zum Beispiel der Beduine sehr wohl jedes Wort genau aufnimmt, was der Ben sagt. Mhm. Das macht dann, glaube ich, schon die Reise aus, dass eigentlich beide ein Lebensproblem haben, ein Problem mit ihrer Identität. Das ist, wie sich dann rausstellt, eben bei Ben, dass er, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber dass er im Prinzip eben nicht verheiratet werden möchte, weil er da schon jemanden, sein Herz schon verschenkt hat an jemanden, den er eigentlich nicht lieben oder nicht haben dürfte. Und bei Adel ist es eigentlich das Identitätsproblem mit dem Beduinensein, mit der Kultur des Beduinenseins. Er arbeitet als Tauchtechniker in Dahab, und das ist witzigerweise eben eine schöne, das ist keine Parallele, sondern das war eine ganz klare Vorlage. Stefan hat auf diesen Reisen eben einen Adel in Dahab als Tauchtechniker kennengelernt. Das war eben dieser Beduine, den ich dann, als wir unten waren, auch noch kennengelernt habe. Das thematisieren wir so ein bisschen, dass durch die Begegnung der beiden eigentlich für die Lebenswege beider sich etwas tut, sich etwas entwickelt, was die beiden alleine wahrscheinlich so nicht geschafft hätten.
Eine großartige Begegnung in der Wüste. Wir reden auch gleich weiter über den Film Nicht ganz koscher. Nicht ganz koscher ist jetzt gerade in den deutschen Kinos angelaufen. Ein Film von Stefan Sarrazin und Peter Keller. Eine Begegnung in der Wüste von zwei Menschen, die unter anderem Umständen sich möglicherweise gar nichts zu sagen hätten. Hier haben sie sich sehr, sehr viel zu sagen. Ich glaube, es ist schon ein bisschen klar geworden, dass ja hier auch ein enormer Druck entsteht. Also auch wenn die da tagelang in der Wüste allein sind, es passieren auch technische Pannen, also sie sind dann schon auch wirklich der Wüste ausgeliefert, das können wir schon sagen. Aber der Druck ist ja ein doppelter. Zum einen ist es der biografische Druck der beiden, dass die miteinander klarkommen müssen. Zum anderen ist es aber immer auch dieser, das ist eine komödiantische Konstruktion, dieser Druck, wir müssen die Gemeinde retten. Also es entsteht sozusagen von mehreren Seiten auf diese Figuren, auch wenn die ganz einsam sind, ja doch ein großer erzählerischer Druck, den ihr ganz bewusst aufbaut.
Dieses Konstrukt des zehnten Manns war natürlich genial. Was war diese Zeitachse, die da stattfindet, und was da auf dem Spiel stand, die größte Gemeinde der Welt, die also einstmals größte, die auf einmal weg ist, der zweite Exodus sozusagen, wie auch später gesagt wird. Ne? Also das war's dann. Also der Exodus kommt ja auch vor quasi im Film. Also, aber ich sag mal, im Klimax des Films, wo ein Brunnen eine große Rolle spielt, sage ich mal, da kommen sich die beiden ja zum ersten Mal wirklich näher, und zwar im Angesicht des Todes, wenn man so sagen kann. Ja. Ne? Und stellen eben fest, gemeinsam, die Sache von Martin Buber wird da aufgegriffen, der eine Gott hat viele Namen, der andere hat keinen Namen, unserer same. So, das ist ganz lakonisch und banal, und es ist auch nichts Besonderes, aber das muss man einfach mal einsickern lassen. Tatsächlich, dass die zumindest die drei Buchreligionen ja sozusagen im Grunde genommen, das wie auch immer.
Eine Wurzel haben, haben sich dann verzweigt. Wie war die Arbeit jetzt mit den Schauspielern? Haben euch die Schauspieler da vielleicht dabei geholfen, die Dinge dann zu verstehen und so zu inszenieren, dass es so glaubwürdig dann auf uns wirkt?
Da war, glaube ich, ganz klar, dass das Casting das A und O sein wird. Wir hatten einen langen Weg. Es gab natürlich produzentisch immer den Versuch, einen namhaften Cast zu bekommen, weil man sich mit der Finanzierung leichter tut. Da waren Stefan und ich eigentlich von Anfang an dagegen. Wir wollten möglichst unverbrauchte Gesichter. Aber rückblickend war das der Glücksfall, dass wir dann letztlich die beiden Figuren gefunden haben.
Nennen wir sie doch auch mal.
Ja, Loza Tversky als Benjamin ist tatsächlich ein ex-chassidischer Jude aus Brooklyn, der im Prinzip, und das ist Teil des Glücksfalls, eigentlich die Vergangenheit unseres Bens im Film hat. Und uns war auch ganz wichtig, so viel wir recherchiert haben, und wir haben von vielen Rabbis und Leuten aus der muslimischen Welt auch so ein bisschen Schulterklopfen bekommen, aber uns war klar, wir brauchen einen Fachmann am Set für die Kleinigkeiten, für die wir dann doch kein Auge haben oder keine Zeit haben, und dann war das der Glücksfall, dass dass Loser unser oder sein eigener Coach war.
Aber das bringt mich natürlich noch zur letzten Frage, weil letztlich ist die Geschichte, auch wie wir sie jetzt angedeutet haben, auch eine sehr universelle. Es ist eine Geschichte, die, glaube ich, jeden berührt, noch dazu so zärtlich und liebevoll, wie sie erzählt wird. Auf der anderen Seite, du hast es ja geschildert, Stefan, wie lange der Weg war. Heute leben wir unglücklicherweise in einer Zeit, wo Utopien, und das ist eine Utopie für mich auch in eurem Film, wo Utopien offensichtlich eine ganz schwere Zeit haben, wo wir kaum noch nach vorn schauen können, wo wir genau das Gegenteil erleben, nämlich dass Utopien vom friedlichen Zusammenleben zusammenbrechen. Da könnte man fast sagen, der Film ist auf eine sympathische Weise anachronistisch.
Na, hoffentlich. Also es gibt ja durchaus auch, sagen wir, moderne Utopien, die aber so für meine Begriffe vielleicht nicht unbedingt die schönsten Utopien sind, die man sich vorstellen kann. Also die eigentlich eher in eine totalitärere Richtung gehen, sagen wir es mal so. Das ist bei uns anders. Also bei uns begegnen sich die Menschen halt eben auf einer individuellen Ebene, ohne politischen, ohne medialen, ohne irgendwelchen, ohne einen Überbau. Und erst durch diesen Kontakt, den sie miteinander haben, passiert das Wunder, dass man feststellt, dass zwei, die eigentlich Hund und Katze sind, dennoch beide in der Wüste gleich schwitzen, gleich Hunger haben, und ganz ähnliche Wünsche. Und auf dem Niveau, wenn man sich begegnet, dann ist eine Utopie möglich. Also die Utopie, die allerdings sozusagen von außen aufgepropft wird, das ist keine gute meistens.
Wobei ich nur sagen muss, Hund und Katz erklärtermaßen von außen. Also die Thematik ist Feindbild, Freundbild. Wo wir nie vergessen dürfen, dass die gemacht sind von einer höheren Ebene. Und wenn man sich als Mensch begegnet, das ist, glaube ich, das Universelle, dann ohne Arg wäre, glaube ich, die Kombination. Dann sind ganz viele Konflikte, die auch momentan diesen Planeten heimsuchen, nicht so möglich.
Und weil sie sich auch, ich glaube, das ist klar von unserem Gespräch, an einem sehr biblischen Ort begegnen, an einem Ort, der zeitlos ist, der eine absolut schöne, eine magische Schönheit hat, die in diesem Film auch gefeiert wird, weil man sich nicht satt sehen kann an diesen Bildern und weil man sich auch nicht satt sehen kann an diesen Schauspielern, die mit großem Feingefühl eine Annäherung zeigen, die an diesem Ort plötzlich möglich wird. Ein Film von Stefan Sarrazin und Peter Keller. Herzlichen Dank euch beiden. Dankeschön.
Danke.
Einen unterschriebenen Vertrag gibt es nicht. Der alte Pignol, der hat mir sein Wort gegeben, so wie sein Vater meinem.
Ja, aber von dem jungen Pignol hast du nichts, Papa.
In diesem Brief hier, da steht klipp und klar, dass wir am Ende des Sommers das Land verlassen müssen. Punkt, Ende der Geschichte.
Ende der Geschichte und Beginn einer neuen. Alcaraz, die letzte Ernte, erzählt von einem alten Familienunternehmen in einer gepachteten Pfirsichanlage, die nun plötzlich vor dem Aus steht, denn nun soll auf diesem Gelände eine Solaranlage errichtet werden. Es ist der zweite Film der Regisseurin Carla Simon, nachdem sie schon den ersten Triumph bei der Berlinale einheimsen konnte, für ihren besten Debütfilm. Friedas Sommer wurde damals ausgezeichnet mit dem Gläsernen Bären und dann in diesem Jahr der Goldene Bär für dieses neue Werk Alcaraz, die letzte Ernte, ein Film über den Riss, der durch eine ganze Familie geht und durch die Generationen, ein Film, der Tradition und moderne Vergangenheit und Gegenwart auf engstem Raum zusammenführt, mit vielen Figuren, größtenteils mit fantastischen Laiendarstellern besetzt. Dieser Film läuft in der nächsten Woche an, ausgezeichnet mit dem Goldenen Bären. Und ich konnte mit Carla Simon reden, gleich das Gespräch mit ihr, vorher aber Peter Doherty und Frederick Lowe, You Can't Keep It From Me Forever. Der neue Film von Carla Simon, Die letzte Ernte, Alcaraz, läuft in der nächsten Woche in den Kinos an, ausgezeichnet mit dem Goldenen Bären. Und dieser Film, danach habe ich Carla Simon fragen können, erinnerte mich wiederum sehr an ihren ersten Film, Friedas Sommer. Damals war es ein kleines Mädchen auf einem Bauernhof, ein sehr überschaubares Setting, auch ein kleines Ensemble, aber es ging ihm um die Veränderungen, die diese Erfahrung auf dem Land zu leben auslöste in diesem kleinen Mädchen, das danach ein völlig veränderter Mensch ist. Auch jetzt hier in diesem Fall Mal haben wir wieder eine Geschichte, die auf dem Land angesiedelt ist, in einer Gegend, die Carla Simon sehr gut kennt, denn es ist ihre Heimat. Auch wenn wir jetzt viel mehr Figuren haben, es ist ja eine große Familiengeschichte, hatte ich das Gefühl, da gibt es eine Verwandtschaft. Auch da sind wir jetzt wieder auf dem Land und erleben die großen Veränderungen, die großen Umwälzungen. Und irgendwie könnte daraus auch eine Art sehr persönlicher Trilogie werden. Also vielleicht, Carla Simon, danach habe ich sie gefragt, wird es auch einen dritten Film geben, der dann das Ganze nochmal als Trilogie abrundet?
Bueno, sobre el campo no sé, pero sobre familias creo que sí, porque tengo una familia muy grande.
Ja, ich weiß nicht, ob ich weiter Filme über das Landleben machen werde, aber über Familie ganz bestimmt, denn ich habe eine sehr, sehr große Familie, also sehr, sehr viele Geschichten sind da drin und eben auch sehr viele Geschichten wirklich fürs Kino. Und dieser Film hatte auch einen konkreten Anlass, dass mein Großvater starb. Dann habe ich mir das auch dann überlegt, jetzt diese Geschichte über diese Familie zu erzählen.
Der Großvater im Film ist ja auch eine besonders eindrucksvolle und liebevolle Gestalt. Vielleicht können wir diesen Konflikt mal schildern. Das ist eine ganz große Familie. Wir sehen die eben auf dieser Plantage, in dieser Farm und brauchen ja auch lange, um überhaupt mal zuzuordnen, wer gehört die eigentlich zu wem. Nicht? Das ist so ein Gewusel, so ein Netz, wie es bei Familien auch ist. Und diese Familie wird erschüttert, diese traditionsreiche Familie, durch eine große Veränderung. Vielleicht kannst du das mal schildern.
Ja, das ist eine Geschichte, die ich als Chronik eines angekündigten Todes fast nennen würde. Und diese Familie lebt, wie gesagt, auf dem Land, pflanzt Pfirsiche an, aber das Land gehört ihnen gar nicht, sondern das rührt aus einem mündlichen Vertrag her, weil sie haben damals den Großgrundbesitzer, dem das alles gehört, versteckt im Bürgerkrieg. Und daher kam eben, haben sie das Land bekommen, aber es wurde nie ein Vertrag unterzeichnet. Und jetzt möchte der Großgrundbesitzer, dem es gehört, dort eben Solaranlagen hinstellen. Und das ist der Konflikt. Das heißt, es ist die letzte Ernte, die sie machen. Danach verschwinden die ganzen Bäume und die Solaranlage wird hingestellt.
Und dann ist wirklich klar, in deinem Film stoßen so Tradition und Moderne aufeinander. Die neue Zeit kommt, die alte Zeit vergeht, wo man auch im Handschlag einfach so Land vermietet hat. Plötzlich ist ja alles anders. Und ich finde es so faszinierend, dass du jedem irgendwie auch Gerechtigkeit widerfahren lässt. Denn die jüngeren Leute finden es ja gar nicht so schlecht. Weniger Arbeit, ein bisschen mehr Geld, die könnten ja da arbeiten mit dieser Solaranlage. Also da geht es schon auch darum, glaube ich, keinen zu verurteilen, sondern zu sagen, die neuen Zeiten kommen, sie tun manchen weh. Für andere sind sie vielleicht sogar eine Chance.
Claro, para mí era muy importante que plantear un dilema.
Ja, es ist wirklich ein Dilemma, wo natürlich auch jeder Recht hat. Und das zeigt ja auch der Film, dass eben natürlich ist es heute wichtig und sinnvoll, Solaranlagen zu bauen und erneuerbare Energien zu haben. Und natürlich gibt es auch in der Familie unterschiedliche Auffassungen. Was ich ja zeige auch, ist, dass eben diese Entwicklung natürlich die Identität dieser Familie zerstört. Und dadurch kommt eben die Krise und auch eben dieser ganze Streit in die Familie hinein.
Por eso hay como esa tensión y esa crisis.
Dadurch spaltet sich die Familie. Wir können sie dann übrigens auch besser zuordnen. Also durch den Konflikt wird ja erstmal klar, wer gehört wohin, welche Kinder, welche Verwandten. Also der Konflikt schafft auch klare Verhältnisse im wahrsten Sinne des Wortes. Und trotzdem natürlich ist der Film auch von so einer Melancholie durchzogen. Die Bauern haben ja ein Verhältnis zu diesen Bäumen, zum Land, zu der Natur. Und das merkt man schon, das löst sich auf. Das ist ein Teil unserer Zeit, den Preis vielleicht, den wir zahlen müssen, den beschreibst du in deinem Film?
Sí, para mí era importante. O sea, yo soy, creo que sería.
Ja, ich glaube, es wäre heute, es ist eigentlich nicht möglich, optimistisch zu sein, was diese landwirtschaftlichen Familienbetriebe angeht. Das ist was eigentlich nicht mehr rückgängig zu machen ist. Wo ich aber durchaus optimistisch bin, das ist einfach die Familie. Ich glaube, dass die Familie schon eine Heimat ist, ein Ort, an dem man sich versteht, an dem man sich geborgen fühlt. Und ich glaube, das ist letztendlich dann auch vielleicht das glückliche Ende in diesem Film, dass man wirklich sagt, die Familie wird auch wieder zusammenkommen und wird neue Wege gehen, wird sich streiten, wird sich vertragen und auch gerade in der spanischen Kultur ist das natürlich ein ganz wichtiger Wert und ein ganz wichtiger Wertefaktor.
Alcaraz, das ist ja die zweitgrößte Stadt dort in der Nähe, also Barcelona ist natürlich etwas größer, wir sind im Norden von Spanien, wir sind in Katalonien, sie selbst ist auch Katalanin und das ist auch die Sprache übrigens, die man da hört in diesem Film. Der mich sehr angerührt hat, nicht zuletzt, weil du ihm so genau die Familie schilderst. Das hast du ja schon gerade etwas beschrieben, besonders die Kinder, die ja immer rumwuseln, so eine Rasselbande, die sind ja fast so etwas wie ein griechischer Chor. Also die schauen auch wirklich mit Abstand da drauf, kommentieren auch, was die Erwachsenen da machen. Und wieder zeigst du in deinem zweiten Film, dass du mit Kindern unheimlich gut arbeiten kannst. Also wie machst du das? Hast du einen Trick, die Kinder so natürlich wirken und so verspielt und auch so frech, wie sie auch wirklich sind?
Bueno, en verdad, para mí a veces es más fácil trabajar con niños que con adultos porque
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich arbeite manchmal lieber mit Kindern als mit Erwachsenen, weil Kinder mich immer wieder auch überraschen. Die geben mir einfach Sachen, die ich gar nicht erwartet habe. Und was ich sagen muss, dass die Arbeit mit den Erwachsenen auch oft einfacher ist, weil Erwachsene, wenn sie dann auch oft von den Kindern genau die Aufmerksamkeit auf die Kinder stellen, auch dann ganz anders reagieren. Und das habe ich jetzt wieder gemerkt. Und ich finde es eben einfach, diese Mischung ist einfach für mich immer wieder überraschend.
Und überraschend sind in der Tat auch die Erwachsenen, also der Großvater, der Vater übrigens, eine ganz wichtige Figur ist, der nicht verkaufen will, der weitermachen will, der unbedingt diese Plantage retten will. Für mich ist es auch ein Porträt von einem bestimmten Männlichkeitsbild übrigens, denn er will seine Gefühle ja nicht zulassen. Und wenn er dann doch mal ausbricht und seine Gefühle zeigt, ist man ganz gerührt und merkt, der ist auch in so einem Korsett drin. Also für mich ist es auch ein Film über Männerbilder.
Sí, sin duda. O sea, para mí es importante ahora también que hay tantos relatos y que es muy bonito que esté pasando sobre mujeres empoderadas.
Ja, ich glaube, es ist jetzt, wir leben in einer Zeit, wo es sehr, sehr viele Bilder gibt von Frauen, die emanzipiert und mächtig geworden sind. Aber es ist natürlich so, dass in vielen Regionen und jetzt auch in dieser ländlichen Region in Katalonien das noch längst nicht angekommen ist. Also insofern bin ich interessiert, auch dann Männer zu zeigen auch, und eben auch in ihrer Schwäche zu zeigen. Das heißt, in meinem Film weinen ja die Männer. Das ist der Großvater weint, der Vater weint. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Männer, die immer im Patriarchat gelebt haben und auch eine ganz bestimmte Rolle haben, dass man zeigt, ja, die sind aber auch zerbrechlich.
Eine allerletzte Frage noch, weil mich haben natürlich auch diese Schauspieler sehr fasziniert und Schauspielerinnen. Das ist eine elegante Montage. Wir sind mal bei dem, jeder kommt uns nah. Auch die Halbwüchsigen, die ja ganz wichtig sind im Film, als so ein Bindeglied zwischen den Generationen. Auch ihre Geschichten werden sehr genau erzählt. Was sind das für Leute? Ich habe die noch niemals gesehen. Ich glaube, ich sehe gerne spanische Filme, aber ich kannte keinen von denen.
Bueno. Claro, ellos son todo gente de la zona, entonces hicimos un casting muy largo.
Ja, es sind Laiendarsteller aus der Region alles und wir haben Gott sei Dank noch vor der Pandemie dieses riesen Casting machen können mit 9000 Menschen, die kamen und mitmachen wollten und wir hatten natürlich das Drehbuch geschrieben und suchten jetzt auch Darsteller, die diesen Bildern, dieser Psychologie auch unserer Figuren entsprachen und es war schon verrückt und wir haben dann wirklich diese Leute gefunden. Und es ist heute noch so, dass es quasi so eine Familie ist. Die reden sich immer noch mit Papa, Großvater oder mit ihren Namen aus dem Film an. Und das ist schon sehr beeindruckend.
Sí, los nombres de la peli, ¿no?
Carla Simons großartiger, realistischer, ehrlicher und zutiefst menschlicher Film Alcaraz, die letzte Ernte, der goldene Bär der Berlinale 2022. Ab der nächsten Woche ist er dann in den deutschen Kinos zu sehen.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.